Stell dir mal vor, du zeigst jemandem eine Zeichnung von dir. Es ist deine Zeichnung Nummer 1, dein Meisterwerk.
Mhm.
Darauf ist eine riesige Schlange zu sehen, die gerade einen Elefanten verdaut. Und alle, die du fragst, sagen nur, warum sollten wir Angst vor einem Hut haben?
Genau. Und egal, wie sehr du es erklärst, wie du sogar das Innere der Schlange zeichnest, um den Elefanten zu zeigen.
Sie sehen immer nur diesen Hut. Sie raten dir, dich doch lieber mit Geografie, Geschichte und Mathe zu beschäftigen. Also mit den, ich sag mal, ernsthaften Dingen.
Exakt. Und genau mit dieser Kluft, dieser unüberwindbaren Mauer zwischen der kindlichen Vorstellungskraft und der Welt der Erwachsenen, beginnt eine der berühmtesten Erzählungen überhaupt.
Heute tauchen wir tief ein in die Welt von Der kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry. Wir haben uns dafür den kompletten Text der Erzählung geschnappt und dazu eine Fülle an Material, das uns Hintergründe und auch Interpretationen liefert.
Und unsere Mission heute ist es, gemeinsam herauszufinden, warum dieses vermeintliche Kinderbuch seit Jahrzehnten Menschen wirklich jeden Alters so tief berührt.
Und was seine Botschaften heute, vielleicht gerade heute, noch für dich bedeuten. Also, lass uns das mal genauer ansehen.
Gerne. Der Rahmen der Geschichte ist ja bekannt. Ein Pilot landet in der Sahara-Not und trifft dort diesen seltsamen kleinen Jungen, den kleinen Prinzen. Und wir erfahren dann, dass der Prinz von einem winzigen Asteroiden kommt, dem B612, der kaum größer ist als ein Haus.
Er hat diesen Planeten verlassen, weil er sich von seiner einzigen Rose, die er dort hegt und pflegt, unverstanden und, naja, auch gequält fühlt.
Genau, und auf seiner Suche nach Freunden, nach Sinn, beginnt er eine Reise zu anderen kleinen Planeten. Und jeder davon wird nur von einer einzigen, sehr speziellen Person bewohnt.
Und diese Personen sind, tja, sie sind Karikaturen von Erwachsenen, oder?
Absolut. Nehmen wir doch mal den ersten, den König.
Ja, der sitzt auf einem riesigen Thron, der fast den ganzen Planeten einnimmt und sieht den Prinzen sofort als Untertan. Er glaubt, über alles zu herrschen, sogar über die Sterne, aber seine Macht hat einen Haken.
Genau, er gibt nur vernünftige Befehle. Er würde einem General nie befehlen, sich in einen Seevogel zu verwandeln, denn wenn der General nicht gehorcht, wäre es ja seine, also des Königs, Schuld.
Eine sehr seltsame Logik.
Total. Seine Autorität basiert also darauf, nur das zu befehlen, was ohnehin passieren wird. Es ist Autorität um der Autorität willen, völlig losgelöst von jeder echten Wirkung.
Er herrscht also über nichts Greifbares, aber das Konzept des Herrschens ist alles für ihn.
Exakt. Und das ist doch ein Muster, das sich durch all diese Begegnungen zieht. Jede Figur repräsentiert eine menschliche Schwäche oder eine Absurdität der Erwachsenenwelt.
Und diese Sonderbarkeit steigert sich ja von Planet zu Planet.
Oh ja.
Der nächste ist der Eitle. Für ihn sind alle anderen Menschen schlicht und einfach Bewunderer.
Mhm. Er will nur beklatscht werden, damit er seinen Hut zum Gruß ziehen kann. Und auf die Frage des Prinzen, was Bewundern denn überhaupt bedeutet, antwortet er: Erkennen, dass ich der beste Mann, der Bestgekleidete, der Reichste und Intelligenteste auf der Welt bin. Was natürlich vollkommen absurd ist, denn er ist ja Mutterseelen allein auf seinem Planeten. Er ist der einzige Maßstab in seinem eigenen kleinen Universum.
Es ist Eitelkeit als eine Form der extremen Selbstisolation. Er ist gefangen in seiner eigenen Welt, in der nur seine Wahrnehmung zählt.
Und er sucht ständig nach externer Bestätigung für eine, ja, für eine interne Leere.
Das ist ein starkes Bild für die Echokammern, in denen wir heute oft leben, gerade in den sozialen Medien. Er hat sich eine Welt gebaut, in der er nur noch Bestätigung hört.
Auch wenn er dafür komplett allein sein muss. Und diese Isolation, dieses Gefangensein im eigenen Laster, führt uns ja direkt zum nächsten Planeten, wo es noch tragischer wird.
Du meinst den Säufer? Naja. Diese Begegnung ist eine der kürzesten, aber vielleicht auch eine der düstersten. Der Prinz findet einen Mann, der trinkt. Als er ihn fragt, warum, antwortet er, um zu vergessen. Und auf die Frage, was er vergessen will, sagt er, dass ich mich schäme. Und warum schämt er sich?
Weil ich trinke.
Ein perfekter, auswegloser Teufelskreis. Genau. Hier geht es nicht mehr nur um eine schrullige Eigenart, sondern um eine echte menschliche Tragödie. Um diese Unfähigkeit, aus einem selbstzerstörerischen Muster auszubrechen.
Und der Prinz ist hier einfach nur ratlos und traurig. Und dann kommt der Höhepunkt der Absurdität. Der Geschäftsmann. Er ist so in seine Zahlen vertieft, dass er den Prinzen kaum bemerkt. Er zählt Sterne. 581.622.731. Und auf die Frage, was er damit macht, sagt er, nichts, ich besitze sie. Ja, und wie? Indem er die Anzahl auf ein Stück Papier schreibt und es in eine Schublade schließt. Er glaubt, das mache ihn reich. Aber der kleine Prinz stellt ja die entscheidende Frage. Er sagt doch, aber du nützt den Sternen gar nichts. Und das trifft den Nagel auf den Kopf. Es ist die Kritik an einem System, das Wert nur in Zahlen misst. In Bilanzen, Followerzahlen, Likes, ohne zu fragen, was der eigentliche Sinn dahinter ist.
Man besitzt etwas, aber man hat keine Beziehung dazu. Und das ist doch der Punkt, den all diese Figuren gemeinsam haben, oder?
Exakt. Der König, der Eitle, der Säufer, der Geschäftsmann, sie sind alle fundamental einsam und in ihrer eigenen Logik gefangen.
Sie haben den Blick für das Wesentliche, für die Beziehung zur Welt, komplett verloren.
Genau. Eine gängige Interpretation spricht hier von der menschlichen Unfähigkeit und Unwilligkeit, selbst das als negativ Erkannte zu ändern. Und der kleine Prinz hält ihnen mit seinen einfachen Fragen einen Spiegel vor. Deshalb ist sein Fazit nach jeder Begegnung dasselbe. Die großen Leute sind wirklich sehr sonderbar.
Nach all diesen enttäuschenden, isolierten Welten landet er also auf der Erde. Und man würde ja erwarten, dass er hier endlich Verbindung findet, aber...
Seine erste Begegnung ist wieder eine der Einsamkeit, mitten in der Wüste. Und genau dort, im Nichts, passiert dann die entscheidende Wende. Er trifft den Fuchs.
Und diese Begegnung ist das absolute Herzstück der ganzen Geschichte.
Total. Der Fuchs kann nicht mit dem Prinzen spielen, denn er ist nicht gezähmt. Der Prinz kennt dieses Wort nicht und fragt, was es bedeutet. Und die Antwort des Fuchses ist der Schlüssel zum ganzen Buch.
Es bedeutet, sich vertraut miteinander machen. Man hört ja zähmen und denkt an Kontrolle, an Unterwerfung. Aber hier wird es komplett neu definiert.
Ja, es geht um das Knüpfen von Banden. Der Fuchs erklärt es so wunderschön und geduldig. Du bist für mich nur ein kleiner Junge. Ein kleiner Junge wie 100.000 andere auch.
Aber wenn du mich zähmst, dann werden wir einander brauchen. Du wirst für mich einzigartig sein. Und ich werde für dich einzigartig sein in der ganzen Welt.
Das ist eine radikale Absage an die Austauschbarkeit. Durch die Beziehung, durch die investierte Zeit und Mühe wird aus einem beliebigen Jungen dein Freund, aus einem beliebigen Fuchs dein Fuchs.
Und das ist der Kern, der heute vielleicht relevanter ist als je zuvor. In einer Welt, die von Followerzahlen und Likes besessen ist, erinnert uns der Fuchs daran, dass wahrer Wert nicht in der Quantität liegt.
Sondern in der gezähmten Qualität einer einzigen Beziehung. Es ist eine Absage an die oberflächliche Vernetzung.
Es geht um Verantwortung und Bedeutung, die aus gemeinsamer Zeit erwächst.
Absolut. Und dann offenbart der Fuchs dem Prinzen sein großes Geheimnis, das wohl berühmteste Zitat aus dem Buch.
Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.
Man hört diesen Satz so oft, er ist fast schon ein Kalenderspruch geworden. Aber was bedeutet er wirklich, wenn man ihn im Kontext der Geschichte sieht?
Er bedeutet, dass die großen Leute mit ihren Augen nur einen Hut sehen, nicht den Elefanten in der Schlange.
Genau. Sie sehen nur die Oberfläche, die Fakten, die Zahlen. Das Herz aber sieht die unsichtbaren Verbindungen, die Geschichte, die Bedeutung.
Der Pilot lernt ja durch den Prinzen wieder, mit dem Herzen zu sehen. Deshalb kann er am Ende das Schaf in der Kiste sehen, obwohl er ja objektiv nur ein Kasten ist. Richtig. Und dieses neue Verständnis wendet der Prinz sofort auf seine eigene komplizierte Beziehung an, die zu seiner Rose, der Grund, warum er überhaupt losgezogen ist.
Genau. Auf seinem Planeten hat er diese eine Rose, die sehr eitel und anspruchsvoll ist. Sie lügt ihn an, sie quält ihn mit ihrer Eitelkeit.
Und auf der Erde findet der Prinz dann diesen ganzen Garten mit 5000 Rosen, die alle exakt so aussehen wie seine.
Dieser Moment ist für ihn eine Katastrophe. Er dachte, er besäße etwas Einzigartiges. Und nun sieht er, seine Blume ist nur eine von Tausenden. Sein ganzer Stolz bricht zusammen.
Aber nach dem Gespräch mit dem Fuchs begreift er, seine Rose ist einzigartig. Aber nicht, weil sie objektiv anders ist als die anderen 5000, sondern weil sie seine Rose ist. Richtig?
Er sagt zu den Gartenrosen, ihr seid schön, aber ihr seid leer. Man kann für euch nicht sterben.
Und dann erklärt er, warum seine Rose so besonders ist. Sie ist es, die ich gegossen habe. Sie ist es, die ich unter eine Glasglocke stellte.
Sie ist es, deren Raupen ich getötet habe. Sie ist es, der ich zugehört habe, wenn sie klagte oder prahlte oder auch, wenn sie schwieg.
Denn sie ist meine Rose.
Und das ist der entscheidende Punkt. Die Beziehung war nicht perfekt. Sie war sogar schwierig. Aber die investierte Zeit, die Mühe, die Sorge, das ist das, was sie wertvoll macht. Der Fuchs fasst es ja perfekt zusammen. Die Zeit, die du für deine Rose gegeben hast, sie macht deine Rose so wichtig. Und das wirft natürlich eine Frage auf, die direkt an dich geht. Was sind die Rosen in deinem Leben?
Die Menschen, Projekte oder Leidenschaften, die vielleicht nicht perfekt sind, die manchmal sogar anstrengend sind.
Das sind wahrer Wert, aber nicht in ihrer objektiven Qualität liegt, sondern in der einzigartigen Geschichte, die du mit ihnen teilst.
Man fragt sich ja unweigerlich, in welcher Lebenssituation Saint-Exupéry war, als er das geschrieben hat. Das fühlt sich alles so persönlich, so durchlebt an.
Der historische Kontext ist hier entscheidend. Er hat es 1943 geschrieben, als er sich im Exil in New York aufhielt.
Er war Pilot, geflohen aus dem von Deutschland besetzten Frankreich?
Genau. Er war also selbst weit weg von seiner Heimat, getrennt von seinen Freunden und seiner Familie. Diese Gefühle von Verlust, Einsamkeit und die Sehnsucht nach Verbindung sind ganz tief in der DNA der Geschichte verankert.
Und war es denn sofort ein Erfolg? Man kann es sich heute ja kaum anders vorstellen.
Interessanterweise nicht überall. In Frankreich zum Beispiel erschien es erst posthum 1946 und wurde erst allmählich zum Klassiker.
Wirklich? Ja, und ein kurioses Detail. In der ursprünglichen US-Ausgabe sieht der Prinz die Sonne 44 Mal untergehen. In der späteren französischen Ausgabe waren es nur 43 Mal. Und irgendwie hat sich die 44 weltweit durchgesetzt. Aber die globale Wirkung ist ja heute unbestreitbar. Die Zahlen sind doch schier unglaublich, oder?
Sie sind atemberaubend. Das Buch wurde in 618 verschiedene Sprachen und Dialekte übersetzt.
618. Das ist Wahnsinn.
Ja. Nach religiösen Werken ist es damit eines der am häufigsten übersetzten literarischen Werke der Welt. Das muss man sich mal vorstellen.
Was sind das denn für Sprachen?
Die Liste ist ein Faszinosum für sich. Es gibt eine Ausgabe auf Klingonisch, Tapukmach, in unzähligen deutschen Dialekten wie Bayerisch, Daklor Prinz oder Baseldeutsch, Doklei Prinz.
Wow.
Und es gibt sogar Übersetzungen in ausgestorbene Sprachen wie dem Mozarabischen, das im 13. Jahrhundert auf der Iberischen Halbinsel gesprochen wurde.
Das ist doch der ultimative Beweis dafür, dass die Botschaft absolut universell ist. Dass die Themen über alle denkbaren kulturellen und sprachlichen Grenzen hinweg Resonanz finden.
Genau. Und weil es so universell ist, gibt es natürlich auch unzählige Interpretationen.
Manche sehen darin vor allem den Gegensatz zwischen der kindlichen Fantasie und der rationalen Welt der Erwachsenen.
Andere lesen es als eine psychologische Studie über die Entwicklung vom Kind zum Erwachsenen, über das Verlieren und Wiederfinden der eigenen inneren Stimme.
Es gibt ja sogar religiöse Deutungen, richtig?
Ja, einige sehen in der Figur des Prinzen eine christusähnliche Lichtgestalt, die auf die Erde kommt, um eine Botschaft der Liebe zu verkünden und am Ende geopfert wird, um wieder in den Himmel zu kommen.
Und was ist mit den tiefen psychologischen Ansätzen? Die finde ich oft am spannendsten.
Da gibt es eine sehr verbreitete Deutung, die besagt, dass die komplizierte, eitle, aber geliebte Rose ein Symbol für die Mutter des Autors sei.
Aha.
Zu der er eine sehr enge, aber auch extrem komplexe und fordernde Beziehung hatte.
Das wirft ein ganz neues Licht auf seine Flucht vom Planeten. Dann wäre es nicht nur die Flucht vor einer anstrengenden Blume, sondern die Flucht eines Mannes vor einer erdrückenden Mutterbeziehung.
Genau das meine ich. Wenn wir das alles zusammennehmen, sehen wir, dass die Stärke des Buches vielleicht genau darin liegt. Es ist eben nicht nur eine einzige Geschichte mit einer einzigen Moral.
Es ist ein Spiegel.
Ja, genau. Und je nachdem, wer hineinsieht und mit welcher Lebenserfahrung, reflektiert dieser Spiegel etwas anderes. Es ist einfach geschrieben, aber es ist alles andere als simpel.
Also, was bedeutet das alles am Ende? Der kleine Prinz ist so viel mehr als eine süße Geschichte mit schönen Zeichnungen.
Es ist eine Einladung, die Welt wieder mit anderen Augen zu sehen oder besser gesagt eben mit dem Herzen. Eine Erinnerung daran, was wirklich zählt. Die einzigartigen Bindungen, die wir schaffen. Und es ist eine Erinnerung an die Verantwortung, die daraus erwächst. Du bist zeitlebens für das verantwortlich, was du dir vertraut gemacht hast, sagt der Fuchs.
Und diese Verantwortung führt uns zu der letzten quälenden Frage, die das Buch uns stellt.
Ja, am Ende lässt sich der kleine Prinz ja von einer Schlange beißen, um zu seinem Planeten zurückzukehren. Sein Körper verschwindet, der Pilot bleibt allein zurück und blickt zu den Sternen.
Und er ist sich nicht sicher. Er hat dem Schaf, das er für den Prinzen gezeichnet hat, zwar einen Maulkorb gezeichnet,
aber er hat vergessen, ein Lederband hinzuzufügen. Der Maulkorb kann also abfallen.
Und so endet die ganze Erzählung mit einer Frage, die alles in der Schwebe hält. Genau. Und diese Frage möchte ich an dich weitergeben. Schau für dich in den Himmel und frage dich: Ja oder nein? Hat das Schaf die Blume gefressen oder nicht? Je nachdem, wie man diese Frage für sich beantwortet, ist es entweder eine Geschichte der Hoffnung oder eine der ultimativen Tragödie. Exakt. Der Erzähler sagt: Dann werdet ihr sehen, wie sich alles verändert. Und keiner von den großen Leuten wird jemals verstehen, wie wichtig das ist. Denk mal darüber nach. Wie verändert diese eine unbeantwortete Frage alles? Und was sagt es über uns, über dich, welche Antwort du dir insgeheim erhoffst?